Also ich bin ja absoluter Liebhaber von Zahlen. So, ne, so, für mich ist das genauso eine Schatzkammer, wie es für Spurgeon war. So, ne, es ist einfach so viel drin. Und jedes Mal, wenn ich traurig bin oder frustriert oder ich weiß nicht weiter, dann als erstes schlage ich Psalm auf. Ne, stecke ich in Sünde und mir tut es leid und ich drehe um zu Gott und ich brauche irgendwas, ne, und will was hören, dann schlage ich Psalm auf. Ne. So weiß ich mal nicht, was ich sagen soll, was ich beten soll, aber mein Herz sehnt sich so nach Gott, dann schlage ich die Psalmen auf. Es sind Gebete vom Geist Gottes inspiriert. Gott selber hat das hier geredet. Und nicht nur das, sie wurden aufgeschrieben, damit wir mitbeten können, mit einstimmen. In dieses Gebet, das David damals gebetet hat. So, es ist was Erbauendes, weil ich komme rein in das Gebet und in diese Demut und in diese Weisheit und in diese Offenbarung von Gott. Ne? So, und ich sehe, wie in Vers 2 hier, also dem Vorsänger mit Flötenspiel einen Psalm Davids. Und dann in Vers 2. Vernimm, o Herr, meine Worte. Achte auf mein Seufzen. Ne? So, ist manchmal, ich weiß genau, was da gemeint ist. Ne? Manchmal komme ich zu Gott und ich kann nur seufzen. Ne? Manchmal kriege ich keinen Ton raus und ich kann nur schreien. So, manchmal kriege ich noch nicht mal das hin. Und ich habe nur so einen inneren Schmerz, ne, und kann den nur Gott geben. Unhörbar für irgendjemanden, aber ich weiß, mein Herr hört's. Ne? Also in den Situationen, liest du den Psalm und du fängst oben an und du sagst, ja, genauso fühle ich mich, ja, das kenne ich. Ne? Und du liest weiter und du liest weiter und während du liest, betest du das auch, ne? Voller Inbrunst und sagst, oh ja, genauso fühle ich gerade, genau das meinte ich, genau so, das her. Und dann wiederholst du den Vers so, als ob, dass du es gerade redest zu Gott nochmal ganz bewusst. Ne? Das führt dich in eine Anbetung und dafür sind die Psalmen da. Und wer diesen Schatz nicht erkennt, oh, der hat noch echt viel vor sich. So ein Lesen, reinspringen, so ein, das ist echt eine Fundgrube, so für jede Situation. Ne? Und ich bin toll, dass wir jetzt durch Psalm gehen und heute lesen wir Psalm 5. Und das ist ein Morgenpsalm. Also ein Psalm, den David morgens geschrieben hat, ne? Bevor die Sonne aufgeht. Letzte Woche hat man einen Abendpsalm gesehen, ne? Als er zu Bett geht. Und die Woche davor, Psalm 3, hat man ja, so einen Psalm gesehen, der von den ganzen Tag durchgeht, ne, bis zum Abend, bis er sich schlafen legt. So. David ist immer irgendwie mit Gott connected. Ne? Wenn sein Herz sich danach sehnt, dann ist er dort. Da muss er nicht überlegen. Ist der Feind und die Anfechtung noch so stark, dreht er um und hält inne. Ne? So. Wir können so viel lernen so von David und seiner Anbetung, ne, seiner Suche nach Gott, seinen Fragen nach Gott, seinen Hinterfragen nach Gott. Ne. So, weißt, wir können so viel lernen. Es ist nicht nur frühmorgens Gott begegnen, es ist nicht nur abends Gott begegnen, sondern wie es in irgendeinem Psalm steht, von einem Morgen bis zum nächsten Morgen so und suche ich dich und frage nach dir. So. Und das ist das, was der Jesus doch zu uns gesagt hat, oder? Häng an mir. Ich bin der Weinstock und du die Rebe. Bleib dran. Und zu keiner Minute und zu keiner Sekunde in deinem Tag so entferne dich von mir. Bleib an mir. Und ich bleib an dir. So, und du wirst leben. Vers 2. Vernimm, o Herr, meine Worte, achte auf mein Seufzen. Höre auf meine Stimme, meines Schreins, mein König und mein Gott, denn zu dir will ich beten. Ist euch was aufgefallen? Wie David betet? Es fängt an mit vernimm. Er kommt zu Gott und sagt, vernimm, Herr. O Herr. So ein achte und höre. Dann nachher tue. Und er, wie kommt er in seinen Gebeten? Er kommt nicht nur mit Worten. Er kommt nicht nur mit, ja, jetzt bin ich da, es ist früh, ich stehe auf und gut, jetzt sitze ich hier und erzähle dir was. Ne? Das fällt mir gerade ein, ja, bitte segne den Tag und mach ihn schön, damit ich gut ins Bett gehen kann. Amen. So, ne? Sondern er kommt und sagt, nimm meine Worte, ne? Mein Seufzen, meine Stimme, mein Schreien, meine Anbetung. So, was und das Gebet hat Ziel und hat einen Zweck. Wenn David zu Gott kommt, dann hat es einen Hat einen Zweck, ne? Und ich musste mir heute, während ich das durchgelesen habe und drüber nachgedacht habe und mir Zeit genommen habe, so wirklich drüber nachdenken, dass ich oft wirklich vor Gott komme, aber ich eigentlich gar nicht vor Gott, bei Gott bin. Bete, die so schnell abgearbeitet sind, ne? So ein entferntes wie in die Luft reden, ne? Auch wenn ich bewusst mir mache, er ist da und aber ne, so ein, ich bin Christ, ich muss jetzt was beten, also bete ich irgendwas. Ne? So ein, ich habe gesagt, ich bete für den, also bete ich für den. Ne? Aber du betest halt nur so ein kurzes, ja bitte erreicht den Herr. Ne? Erreicht ihn heute. Amen. Das ist schon das richtige Herz und das ist ja auch das, was wir machen sollen. Ne? Aber ich habe gemerkt, so die wahre Kraft im Gebet liegt darin, dass man sehnsüchtig und demütig vor Gott kommt und zu ihm mit Inbrunst wirklich bewusst ihm das vorlegt. Und nicht nur das, sondern dass man auch erwartet, dass er dann das Gebet erhört und reagiert. Und dieses Erwarten, das fehlt oft. Dieses sich danach sehnen und ausstrecken und suchen und gucken, ist es denn oft eingetroffen? Hat Gott jetzt das Gebet erhört? Ist da was passiert? Und das ist doch schade, oder? Dass ich so oft bete, also sehe, ne, für mich, für andere, so, für den Dienst, ne, für die Liebe und das Erfahren mehr und mehr von Gott, so, ne, und ich sehe aus meine Gebete, aber ich verlasse dann den Ort und gehe nie wieder zurück, um zu ernten. Ne. So, das macht doch niemand, außer wir manchmal. Ne. So, nee, wir müssen dran sein, wir müssen hinkommen. Und weißt du, David ist hier an einem schweren Punkt in seinem Leben, ne? Mal wieder. So. Und der ist einfach, ich weiß nicht, ich hatte nie so eine Kämpfe wie er hatte physisch, aber psychisch und seelisch habe ich mich genauso gefühlt schon oft. Ne? So, und der ist jetzt hier vor Gott und er kann nur seufzen. Ne? Und der Geist sagt, dass er in unaussprechlichen Seufzern, ne, spricht. So, weißt du, genauso auch wir. So, manchmal reicht ein Stöhnen und Gott nimmt dieses Stöhnen und er weiß sofort, was gemeint ist. So, und manchmal komme ich vor Gott und ich kann nichts sagen. Ich kann nur nicht in Sprachen reden. So, und ich kann einfach nur das machen. Auch mit diesem, das geht sofort zu Gott und es ist, als ob ich alles gesagt habe. Und ich fühle mich auf einmal geborgen und verstanden. Manchmal ist es gut zu schreien. Manchmal muss man schreien. Standst du mal alleine auf dem Berg und da war niemand und du hast einfach geschrien? Das ist so ein tolles Gefühl, oder? Manchmal tut es einfach gut, alles einfach nur einen Schrei rauszumachen, wenn man nichts sagen kann. Warum denn nicht? Weil ich stehe doch vor Gott und ich rede mit ihm. Ne? Ich schreie einfach zu ihm einen Schrei aus und alles, was ich meine, ist in diesem Schrei drinne. Und der Heilige Geist nimmt das und bringt es zum Vater. Der bringt ja eh nicht meine Worte zum Vater. Ne? Er sagt ja, ja, der Heilige Geist wandelt alles um, so dass es würdig ist für Gott. So ein Seufze, Schreie, bringen Worte. Und die Worte, die fangen im Kopf an. Ne? Und ich glaube, es ist wichtig, dass man Zeit zum Sinnen nimmt fürs Gebet. Dass man nicht einfach kommt und sitzt und plappert. So wie es einem gerade in den Sinn kommt, und manchmal ist es gut und richtig, ne? Aber ich glaube, es ist viel mehr Macht drin, hat Spurgeon schon mal gesagt, das habe ich mir noch gemerkt, es liegt eine Macht drin, vorher darüber nachzudenken, wie es dir geht, wie die Situation ist und darüber nachzusinnen, wie man vor Gott kommt, ne? Darüber nachzusinnen, in Demut vor diesem mächtigen Gott zu sein, ne? Vor ihm zu knien, auch wenn man weiß, dass er Papa ist. Auch wenn man weiß, dass man zur Familie gehört und Erbe ist. Ne? Die Kraft hat des Geistes, die Kraft hat des Sieges, die Kraft hat, nach Hause zu kommen und verherrlicht zu sein in Jesus. Ne? Dass man die Kraft bekommen hat, dieses Blut von Jesus an seinem Leib zu haben. Ne? Die Gerechtigkeit von Gott zu tragen. Ne? Und Sündenvergebung gewiss zu haben, wenn man Buße tut und umdreht zu seinem Gott. Ne? Aber trotzdem ist er, wie er hier sagt in seinem Gebet, mein König und mein Gott. Er ist auch König und hier betet ein König zu einem König. David ist der, der auf seinem Thron sitzt, und seine Untergebenen kommen zu ihm und fragen ihn um Rat, so wie bei Salomo. Fragen ihn, kommen, um Rechtssachen zu klären, so, und dann um Wirtschaftsprobleme und Politik und Krams. Ne? Und alle kommen zu dem König, aber die müssen bitten um Audienz. Ne? Und knien natürlich auch in Demut vom König. Und das, was der König sagt, so ist es dann halt, ob es einem passt oder nicht. Ne? Und manchmal merke ich so, dass meinem Herzen das fehlt, so dieser Blick von Gott. Ne? Und das ist aber auch wichtig, ein wichtiger Teil von Gott, so den wir nicht außer Acht lassen. Und ich finde es so schön, weil in den Psalmen lehrt uns David das. Er ist König und er weiß, dass sich das so gebührt. Ne? Auch wenn er zu seinem König so eine innige und liebevolle Beziehung hat. Ne? So, und trotzdem, und Vater ist, ne? Und trotzdem ist er für ihn aber auch König und der Herr. Ne? So, und er ordnet sich unter und er kommt in Demut zu seinem Vater. Und er sagt, nur zu dir will ich beten. Zu niemandem sonst. Und ich finde es schön bei David, weil hier geht's, werden wir noch sehen, vielleicht lesen wir mal kurz bis runter. Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören, Vers 4. Und in der Frühe werde ich dir zu Befehl sein und Ausschau halten. Denn du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt. Wer böse ist, der darf nicht bei dir wohnen. Die Prahler, die bestehen nicht vor deinen Augen. Du hast alle Übeltäter. Du vertilgst die Lügner. Den Blutgierigen und den Falschen verabscheut der Herr. Ich aber, ich darf durch eine große Gnade eingehen in dein Haus. Ich will anbeten, zu deinem heiligen Tempel gewandt, in Ehrfurcht vor dir. O Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit und meiner Feinde willen. Ebne deinen Weg vor mir. Denn in ihrem Mund ist nichts Zuverlässiges. Ihr Inneres ist voll Bosheit. Ihr Rachen ein offenes Grab. Mit ihren Zungen heucheln sie. Sprich sie schuldig, o Gott. Lass sie fallen durch ihre Anschläge. Verstoß sie um ihre vielen Übertretungen willen. Denn sie haben sich gegen dich empört. Aber alle werden sich freuen, die auf dich vertrauen. Ewiglich werden sie jubeln. Denn du wirst sie beschirmen und fröhlich werden sein in dir, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest den Gerechten. Du umgibst ihn mit Gnade wie mit einem Schild. Also, du siehst, dass er Anfechtung kriegt von draußen, von Menschen. Ne? Vielleicht von den Ländern außerhalb von Israel. Ne? So politischen Druck. So von den Gottlosen. Hier geht es ja um Heiden. Hier geht es ja um Menschen, die ohne Gott sind. Ne? So die Kanaaniter, die, ach was weiß ich, wisst ihr, ne? So die ganzen Feinde. Punkt. So ein Philister und so ein Krams. Aber ist dir was aufgefallen, wie David, was David macht, wenn er Druck von außen kriegt, wenn er Schmähung kriegt, wenn er befeindet wird, wenn er belagert wird? Er frisst das nicht in sich rein, wenn ihn jemand verletzt, ne? So zu nahe kommt, und er lässt nicht zu, dass sein Herz hart wird, ne? Hart wie ein Felsen. Und ich habe früher alles in mich reingefressen. Ich habe mich nie getraut, jemanden zu korrigieren. Ich habe mich nie getraut, laut zu sein. Ich wurde dann laut und ich habe diskutiert und ich habe mich gerechtfertigt mit den fantastischsten Worten, die die Welt jemals gehört hat. Nur hat es nicht gehört, weil ich das auf dem Heimweg gemacht habe. In meinen Gedanken. Um was ich da alles Tolles gesagt habe. Ne? Und wie ich mich geärgert habe, dass mir das in dem Moment nicht eingefallen ist. Ne? Und ich habe alles in mich eingefressen und alles in mich reingefressen. Und ich war stumm. Aber mein Herz wurde hart und ich konnte nicht mehr lachen. Ich konnte mich nicht mehr freuen. Ich konnte niemandem mehr vertrauen. Ich war bitter und sauer auf so vielen Menschen, obwohl da vielleicht gar nicht war. Ne? So ein, lass das nicht zu, frisst nichts in dich rein. Was wäre eine andere Alternative? Mit anderen Menschen drüber reden. Weißt du, was der und der gesagt hat? Weißt du, was der und der gemacht hat? Weißt du, was die und die denken? Weißt du, was die und die glauben? Weißt du, was die und die und da? Ne? Man fängt an, man muss ja, das irgendwie muss das ja raus. Ne? Warst du schon mal sauer und wütend auf jemanden? So ein bitter, verletzt? Hatte ich schon mal, ne? Ich schon. Und ich habe zu Gott gebetet und ich habe zu ihm geschrien, genauso wie hier David. Und ich habe gesagt, die tun uns immer weh, die feinden uns an, seit wir hier wohnen. Lass die endlich ausziehen, lass die alt werden, lass den ins Altersheim gehen, Sohn. Ne? Bring die hier raus aus dem Haus. Warum? Damit ich Frieden habe, damit es mir wieder gut geht. Ne? Aber Gott bringt ja die Situation in mein Leben, damit ich wachse. Und um zu wachsen und um verformt zu werden, muss ich erstmal, da muss Druck drauf, ne? Und Zeit. Ne? Aber es ist gut, so zu Gott zu kommen. Das ist nichts Falsches. Guck, wie David hier redet, so ein, ne? So ein, wie über seine Feinde redet. Ne? Und was sagt, ich glaube, Jesus oder Paulus? Ich bin mir da immer nicht so sicher. Aber der sagt doch, lass dein Epheser 4, also. Ja, Epheser 4 steht das, also muss es Paulus sein. Lass deinen Zorn nicht. Nee. Lass die Sonne nicht über deinen Zorn untergehen oder so, ne? Ja, ihr wisst so, ne? Ich will jetzt nicht nachschlagen. Steht in Epheser 4, da bin ich mir ziemlich sicher. Ne? Ist auch egal. Aber lass die Sonne nicht. Inge, das war's jetzt. Lass die Sonne nicht über deinen Zorn untergehen. Ne? Und was heißt denn das? Manchmal kann ich Sachen nicht sofort klären. Entweder ist der Mensch nicht da oder das ist einfach gerade zu viel Fleisch, ne? Wo man erstmal warten muss. Ne? Oder da muss erstmal anderes geklärt werden, damit man darüber reden kann. Ne? Vielleicht ist der andere nicht bußfertig. Da brauchst du dann auch nicht kommen und irgendwas sagen. Ne? David frisst nicht in sich rein, seine Probleme. David redet nicht mit anderen Menschen drüber und lästert und labert und verspritzt sein Gift. Ne? Da geht es dir zwar besser, aber du machst alles noch schlimmer, weil du andere Menschen mit sauer machst. Ich habe immer mal, ich sage immer so, wenn ihr irgendwas habt in der Gemeinde, was irgendjemand hier nicht richtig gemacht hat, dann sagt es mir nicht. Ich will es nicht wissen, echt. Ich will eure Sünden echt nicht wissen. Außer es ist wirklich was die ganze Gemeinde betrifft. Weil ich sehe denjenigen dann so in dem Bild. Und jedes Mal, wenn ich denjenigen sehe, obwohl ich ihn nicht kenne vielleicht, ne, so Besucher oder so, dann sehe ich das. Das ist mir schon so oft passiert. Und sofort habe ich ein Bild von jemand anderem in meinem Herzen. Oder von der Gemeinde. Als ich hierher kam, waren Christen da, die mir erzählt haben, wie die und die und die Gemeinden sind und die Christen. Und schon hatte ich das Bild drin, obwohl ich es nicht wollte, aber trotzdem war es da. Ne? Ich will es einfach nicht wissen. Das ist Gift. Ich hasse das. Echt. Ich würde dann immer sagen, halt die Klappe, ne? Und komm mir nicht so, ich will das überhaupt nicht haben, den Dreck. Geh. Ne? Erzähl es jemand anderem. David macht das nicht. Was macht David? David geht zu Gott. Mit seinen Gefühlen, mit denen er nicht umgehen kann. Mit seinem Zorn. Über diese Ungerechtigkeit, über Sünde, die er auch außerhalb sieht. Ne? Über diese Wut. Und was sagt Jesus? Glückselig, der Matthäus 5 war das. Matthäus 5. Da haben wir es doch. Vers 6. Glückselig sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Ist gut, wenn man diesen Zorn hier hat, so für wegen Ungerechtigkeit. Aber man muss damit zu einem Ort kommen und zu einer Person kommen, die das versteht und die auch die Macht hat, diese Situation außerhalb von mir zu verändern. Er geht zu Gott. Und Gott heilt ihn dann, diese Wunden, die ihm angetan werden. Und Gott richtet dann denjenigen, der die Wunden angerichtet hat. Und das ist eben, wohin mit unserem Zorn? Und Jesus sagt auch, es gibt einen Zorn, und Paulus sagt, dass es gibt einen Zorn, der ist gerecht. Gott ist zornig. Jesus war erzürnt in manchen Sachen. Es gibt einen Zorn, der richtig ist und der wichtig ist. Dieser Hunger und dieser Durst nach Gerechtigkeit. Wenn du draußen siehst, diese Perversion, wenn du draußen siehst, da ist jemand, der, weil das Verfallsdatum abläuft, sein Essen in eine Tonne schmeißt und daneben sitzt jemand, der sich freuen würde, wenn der das erfahren könnte. Dann könnte er nämlich das Essen rausnehmen und satt werden an dem Abend. Ne? Es ist ungerecht, was hier passiert in der Welt. Es ist einfach nicht gerecht. Es ist Sünde und es ist eklig. Wenn ich so manchmal Ungerechtigkeit sehe, dann werde ich zornig innerlich, ne? Das mag ich nicht. Ich will, dass es gerecht ist. Ich hungere danach, ich dürste danach. Deswegen freuen wir uns ja so auf Jesus kommen. Deswegen, auch so hart es klingt, freuen wir uns auf dieses Zorngericht. So, weil wenn das nicht kommt, dann geht das ewig so weiter. Aber Gott hasst Sünde und Gott hasst Ungerechtigkeit. Haben wir gerade gelesen, irgendwo stand's. Lesen wir mal weiter. Vers 4. Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören. In der Frühe werde ich dir zu Befehl sein und Ausschau halten. Wunderschön. Ich persönlich liebe das, wenn Gott mich früh aufwacht, weckt. Kennt ihr das? Du wirst wach und du guckst auf die Uhr und und du bist so richtig wach irgendwie, ne? Und du guckst auf die Uhr und es ist um 4 oder um 3 nachts oder 4:30, ne? Ne? Und die Sonne ist noch nicht aufgegangen, ist noch stockduster, ne? Und du sitzt da und es ist noch ruhig und denkst so, oh, da kann ich ja weiter schlafen. Gut. So, und machst die Augen zu und es geht nicht. Du kannst nicht wieder einschlafen. Und dann fängst du an zu beten, so, weil du denkst, naja, dann hat Gott vielleicht jetzt was vor und will mir irgendwas sagen. Gut. Und dann betest du und da ist so viel Menschen, an die du auf einmal denkst und du gibst das alles zu Gott und du seufzt und du legst deinen Tag vor und ne, und auf einmal ist es vorbei und du schläfst wieder ein. Selig. Ich liebe das. Oder was ich auch liebe, ist, Gott macht mich wach, 3:30, um 4, was weiß ich, und ich bin wach. Und ich denke so, ich kann nicht schlafen. Und ich lege mich hin, ich wälze mich hin und her, weil ich weiß zwar, ich soll mit Gott jetzt zusammen sein, aber ich wehr mich. Ne? Aber es geht nicht, er lässt mich nicht in Ruhe. Ne? Es ist, als ob er die ganze Zeit rüttelt. Stefan, Stefan, ne? Stefan. So. Und ich komme nicht zum Einschlafen. Ne? Und irgendwann denke ich, jetzt bin ich schon wach, jetzt kann ich auch aufstehen, Bibel lesen. Vielleicht hat ja Gott irgendwas vor. Ne? Und du sitzt dann da in einem anderen Zimmer und du weißt, deine Frau schläft, du weißt, deine Kinder schlafen, draußen ist alles stockdunkel, keine Autos, du weißt, die ganze Stadt schläft gerade. Ich bin der Einzige, der gerade wach ist. Es war nicht so, aber ne, man kommt sich ja dann so vor. Und diese absolute Ruhe und du bist nur mit Gott. Und du sitzt da und du hörst und nichts lenkt dich ab, weil zu der Zeit kannst du nichts machen. Ne? Manchmal traue ich mir noch nicht mal einen Kaffee zu machen, weil es schon zu laut ist. Ne? Also musst du da sitzen und du hast diese Stille und diese Ruhe und du begegnest Gott. Ne? Und dann kommt die Sonne langsam raus und dann hörst du dieses Lobpreiskonzert von den Vögeln. Ne? Und dann irgendwann bist du soweit und es ist alles geklärt. Ne? Und dann geht der Tag los. Und ich liebe das. Ne? Das ist die beste Zeit, um Gott zu begegnen, das weiß ich. Ne? Das ist dieser Tau. So, und die Sonne vom Tag, die verbrennt ihn. Ne? Von daher ist es gut, wenn man zu einer Zeit aufsteht, wo der Tau kommt. Ne? Man sammelt sein Manna. So, man wird vorbereitet für den Tag. So, man hat eine richtige Perspektive. Ne? Mit Gott aufzustehen ist das Tollste. Aber bei mir klappt es nicht immer. Meistens nicht. So, ne? Aber mir ist so ein innerer Wunsch danach, das wäre doch toll, wenn es jeden Tag so wäre. Ne? Von daher, wenn es dran ist, macht Gott mich schon wach. Das war immer so. Ne? Aber es ist, glaube ich, gut, wenn man das will und wenn man sich danach sehnt und es zu Gott sagt, mach mich doch morgen wach, wenn du willst. So, gib mir dann das Wachsein, so und einfach auch mit dir reden zu wollen, ne? Und nicht nur in der Luft, so nicht nur zu lesen, so, ne? Sondern wirklich mit dir da zu sitzen und zu empfangen und zu hören. Wirklich bereit zu sein, zu erwarten, dass du Gott redest. Ne? So, dass du wirklich hier was tust gerade mit mir. So, dass du mich wirklich salbst gerade. So, mir die Waffenrüstung anziehst für den Tag. So, ne? Aber genauso ist es auch abends, ne, wichtig, sich hinzulegen und zurückzudenken, was passiert ist, wie wir letzte Woche gesehen haben, diese Abendzeit. Ne? So, aber gucke, er kommt hin in Vers 4, Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören. David ruft zum Gott. Momentan, ich habe eine tolle Frau bekommen von Gott. Momentan werde ich nämlich verwöhnt. Meine Frau steht auf und macht sich fertig und weckt die Kinder und in der Zeit macht sie die Kaffeemaschine als allererstes an. Und Und dann gießt du schon mal ein bisschen, wenn was in der Kanne ist, in eine kleine Tasse, so einen Schluck, dass ich nicht die ganze Zeit im Bett bleibe. Und dann bringst du mir diesen Schluck Kaffee ans Bett und ich darf einen Kaffee aufwachen. Ist es nicht toll? Und ich habe 10 Minuten mit Gott. Ich genieße es gerade. Das ist für mich echt ein Geschenk. So, ne? Und ich wache mit ihm auf und ich sag so, guten Morgen. Ne? So, ich sag so, bete halt, klar Sachen, manchmal auch nicht. Ne? Manchmal bin ich einfach nur im Gedanken, wach auf und denke so, oh, ich muss jetzt auch in der Küche dort helfen. So, ne? Aber es ist schön einfach. Und hier steht nicht, wie viele Stunden David da war. Das wirst du nie finden. 1,5 Stunden. Du siehst doch hier nicht, ob er hier gerade noch Bibel gelesen hat. Und darüber nachgesinnt hat, was wo der theologische Tiefpunkt in dieser Predigt war, die David, ja, Mose dann genommen hat oder so, ne? Es geht darum, vor Gott zu sein, ne? Und seine Stimme hören zu lassen. Und in der Frühe werde ich dir zu Befehl sein. Finde ich toll. Wie steht's in der Luther?
Frühe will ich mich zu dir verwenden und aufmerken.
Was?
Zu den Wänden ausschauen.
Gut. Aber ich finde es toll, ne? In der Frühe bin ich da und ich lasse meine Stimme hören. Ich komme vor dich. Ne? Und nicht nur das, ich bin da und sage, befiehl mir und komm und red mit mir. Und mach du dich laut und sag mir, was dran ist. Und ich werde Ausschau halten, was aus dem gebeten wird und aus dem, was du mir früh gesagt hast. Ich gehe ganz bewusst mit dem, was ich empfangen habe am Morgen, durch den Tag und beobachte, wo es dran ist, warum ich es empfangen habe. Und das ist Gebet. Das ist Anbetung. Weil das heißt nämlich, dass du wirklich nachfolgst. Und das bedeutet wirklich, dass Gott der Herr und der König ist. Das bedeutet wirklich, dass du ihn liebst und dass du dich leiten lässt, so wie Jesus. Dein Willen. Was ich höre von dir, wenn ich auf dem Ölberg sitze oder sonst wo, so das erzähle ich tagsüber. Die Bilder, die du mir gibst, ne, wie wir letztens gesehen haben, ja, da, wo Jesus sagt, geht in die Stadt, da ist ein Mann, der trägt gerade einen Wasserkrug und der wird euch schon zeigen, wo wir das Passahlamm nehmen. Ne? Und so war es auch. So, ne? Wir müssen auch Ausschau halten, so, und wir müssen erwarten und wir müssen bereit sein und wir müssen vor Gott sein und sagen, wenn du mich benutzen willst, benutze mich. Wenn du was sagen willst, sag's. Und dann müssen wir warten. Ich lese noch was vor, müsst ihr jetzt nicht lesen. Steht in Micha 7, Vers 7. Ich aber will nach dem Herrn ausschauen, will harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. O, freue dich nicht über mich, meine Freundin, denn wenn ich auch gefallen bin, so stehe ich doch wieder auf. Und wenn ich auch in der Finsternis sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Ne? Das ist doch schön, oder? Dieser Anfang, ich aber will nach dem Herrn Ausschau halten. Also ich will suchen. Ganz bewusst. Ne? Ich will harren. So, ich werde bei ihm bleiben und ich werde so lange suchen, bis ich ihn auch finde. Und er glaubt, dass Gott auch reden wird. Und Gott wird mich erhören. Das ist Gebet und das ist Lobpreis. Und das ist wahre Anbetung. Vers 5 im Psalm zurück. Denn du bist, wird nicht mehr, geht dann schnell, okay? Denn du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt. Wer böse ist, der darf nicht bei dir wohnen. Die Prahler, ja, die bestehen nicht vor deinen Augen. Und du hast alle Übeltäter und du vertilgst Lügner, den Blutgierigen und den Falschen. Die Stolzen, die Prahler, so, die Erhabenen, die können vor Gottes Augen nicht bestehen. Ne? Hier geht es ums Gericht. Und das ist doch toll, weil David rächt sich nicht selbst, sondern David bringt seine Verletzungen, die Menschen, seine Feinde in dem Moment. Und wenn dich jemand ankeckt, ob es auf Arbeit ist, ein Angestellter oder irgendjemand auf der Straße oder irgendjemand in der Schule oder irgendein Verwandter oder ein Bekannter oder sonst was, ne? Ein Freund, So, das ist dann ein Feind in dem Moment. Das ist eine feindliche Handlung uns gegenüber. Ne? So, wenn ich meiner Frau irgendwie nicht vertrauen will oder nicht mit ihr mich mit ihr streite, dann bin ich in dem Moment ihr Feind. Das muss klar sein. Weil ich dann feindlich ihr gegenüber bin. Und kämpfe. So. Aber Jesus hat ja gesagt zu uns, wir sollen unsere Feinde lieben. Und das macht David hier auch. Obwohl er sagt, bring Gericht über die Ungerechtigkeit und über die Sünde, bringt er es doch zu Gott und lässt Gott entscheiden und machen. So. Und er selber rächt sich nicht an seinen Feinden, sondern er bringt sie sogar vor Gott. Und so soll es auch bei uns sein. Wir dürfen den Zorn, den wir spüren, nie auf Personen geben, sondern vor Gott. Gib das zu Gott und lass ihn machen. Ist doch toll, oder? Wir haben jemanden da, dem wir alles aufwerfen können. Wir haben ein Problem, hier, löst du das. So, wir müssen unsere Feinde lieben. Wo waren wir jetzt? Achso, und der Übeltäter kann nicht bestehen vor deinen Augen. Ist klar, oder? David kommt jetzt mit seinen, um das, sein Gebet noch zu unterstützen und seine Situation, kommt er jetzt noch mit Argumenten, warum Gott diese Ungerechtigkeit nicht zulassen kann. Ne? Warum er dem Feind beiseite schieben muss. Habe ich auch schon gemacht. So, die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen und du hasst alle Übeltäter. Ne? Und das muss uns klar sein, dass Gott auch hassen kann. So, Gott hasst Sünde. Und Gott hasst die Ungerechtigkeit. Und Gott hasst es, wenn wir uns für die Sünde entscheiden. Der Heilige Geist ist betrübt. Gott hasst es, wenn wir auf den breiten Weg kommen. Gott hasst es, wenn wir ungehorsam sind. Gott hasst es, wenn wir kalt sind und gleichgültig und ihnen nicht begegnen wollen. Gott hasst das. Gott ist auch zornig. Nur, dass er seinen Sohn sieht und deswegen kommt der Zorn auf ihn. Stellvertretend für uns. So. Gott hasst die Sünde und deswegen, die muss ausgelöscht werden. Ja. Du vertilgst die Lügner und die Blutgierigen und Falschen, verabscheut der Herr. Und in, warte, und jetzt noch von Vers 10 bis Vers 12. Denn in ihrem Mund ist nichts Zuverlässiges, ihr Inneres ist voll Bosheit, ihr Rachen ein offenes Grab. Das steht in Römer 3, Vers 9 bis 20 irgendwo. Da nimmt das Paulus auf von Psalm und sagt, spricht über die gottlosen Menschen. Ihr Rachen ist ist ein Grab. Ne? Und ich wollte das lesen, aber ich habe jetzt so viel geredet, es wird dann zu spät. Aber kannst du selbst mal lesen, zu Hause heute, Römer 3, Vers 9 bis 20. Oder lest ganz 3. Nee, lest Römer 3. Ich habe gesagt, 9 bis 20 lesen. Aber am besten ist, du liest komplett Römer 3. Kann dir nicht schaden. So, und da wirst du sehen, da macht Paulus aus allen möglichen Stellen, allen möglichen Psalmen eine Auflistung nach und nach. So, aber es geht gerade dort um die Heiden, um die Gottlosen, auch die gottlosen Juden. Und er sagt, wir alle sind schuldig, wir alle sind Sünder. Er selbst ist Sünder. Das sind wir, von denen Gott hier redet gerade. Der Geist hat die Psalmen geschrieben. Wir sind diese Ruchlosen, wir sind diese Sünder, wir sind diese Prahler, wir sind die, die sich erheben. Und das muss uns wirklich klar sein. Und wie wir es in Psalm 2, Vers 5 gesehen haben, dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinen Grimmen. Nicht dieses Zorngericht, das kommt am Ende der Tage. So. Gott wird seinen Zorn ergießen über die Schöpfung. Und dieser Zorn ist im Himmel gerade. Deswegen, das muss halt ein Ende haben dann. Und uns muss klar sein, dass wir diesen Zorn verdient haben. Ne? Sprich sie schuldig, oh Gott, lass sie fallen durch ihre Anschläge, verstoße sie um ihrer vielen Übertretung willen, denn sie haben sich gegen dich empört. David sagt hier nicht, ich werde kämpfen gegen die, die mir nach meinem Leben trachten oder nach den Ungerechtigkeit, sondern ich werde dich das kämpfen lassen. Aber richte das. Und das kann doch nicht falsch sein, ne? Oder ungerecht, als Christ so zu denken. So, weil, wenn irgendjemand beklaut oder sonst irgendeine Straftat macht und der Richter spricht ihn schuldig und ich erfahre das in der Zeitung oder so, dann denke ich, na, hat er ja verdient. Ist doch nicht unfair, oder? So, da ist der Richter der seinen Zorn, das Zorngericht macht. Ne? Sohn, der die Gerechtigkeit ausübt, sollte, Sohn, und ne, dafür sorgt, dass derjenige seine Schuld bezahlt wird. Ne? Und so ist Gott auch, Sohn, ist es gerecht. Und in der Offenbarung kannst du es sehen, die Heiligen stehen da oben, da ist so eine kleine Pause, die Heiligen sind da, und Johannes sieht das, Gottes Thron, sein Tempel, ne? So, und Gott thront da, und die Engel sind dort, und die Heiligen und die stehen da und sagen, Herr, wie lange noch, dass du unser Blut rächst? Ne? So, wann bringst du endlich das Gericht? Das sagen wir dann, die da oben stehen, in weißen Gewändern, ne? Das wird unser Gebet sein, dort oben, so zu dem Zeitpunkt. Wie lange noch, dass du endlich die Zornschale ausgießt über die Menschen? Und weißt du, was Gott da in dem Moment hat? Dieses Räucherwerk, ne? Wo uns das Neue Testament sagt, dass das unsere Gebete sind. Und die wird ausgeschüttet. Das Räucherwerk, unsere Gebete sind bei Gott. Und es muss uns klar sein, dass unsere Gebete, dass wir bewusst vor Gott kommen müssen im Gebet. So, hier sind ein paar griechische Wörter, ich habe es mir aber nicht aufgeschrieben, weil irgendwie hatte ich keine Zeit und keine Lust. Aber wer es wissen will, ich kann es gerne nochmal abschreiben. Ne? So, aber wenn er hier sagt, so, dass er seine Gebete vor Gott bringt, dann ist das mit dem gleichen Wort wie bei 2. Mose mit diesen Opfer aufs Altar bringen. Ne? Oder Schaubrote, das ist genau das gleiche Wort, die Schaubrote auf dem Schaubrotstisch morgens bringen. Ne? So, weißt du, und David betet und er nimmt die Worte so, als ob er sein Leben und seine Zeit und seine Leidenschaft und seine Liebe und seine Kraft und seine Weisheit auf diesen Altar bringt, während er betet. Ne? Und das hat einen Zweck und einen Sinn und ein Ziel. Ne? Und das ist doch toll, weil das ist ein schönes Bild, was er hier malt, weil das genau das ist, was es auch ist. Das sehen wir in der Offenbarung. Ne? Wir bringen das zum Altar, zum Räucheraltar, unsere Gebete. Und es muss uns bewusst sein, dass wenn wir reden mit Gott, dass das was Mächtiges ist. Also es ist nicht falsch, das Böse zu hassen. Aber es ist falsch, das Böse mehr zu hassen, als man die Liebe liebt. Als man das Gute liebt. Gott kommt an erster Stelle. Und ich finde es toll, weil er gibt seinen Zorn Gott. Und ehrlich, bin hier in einer Situation, wo Gott mich echt bricht. Ja. Und die Nachbarn bekämpfen uns wirklich. Die mobben uns, aber richtig dolle. Also da hat mich damals sogar die Zicken meiner ersten Arbeitsstelle, und die waren wirklich mobbenbig, zickig. So da haben die mich nicht gemobbt. Ne? Und das ist wirklich ein Krieg. Ne? Aber ich will das nicht. Ich sehne mich nach Frieden. Ich sehne mich nach Ruhe, ich sehne mich nach Liebe, ich sehne mich danach, Licht hier reinzubringen. Ne? Aber da sind Menschen, die bringen Dunkelheit und Krieg. Ne? Und ich kann mich nicht dagegen wehren. Aber ich merke, ich bin in letzter Zeit so wütend mal wieder gewesen, weil, ist doch egal, was einfach krank war zum Teil. Ne? Und böse. Und ich so verletzt war. Ne? Und dann lag ich irgendwann im Bett, es war abends, Dorot hat sich umgedreht, wir hatten schon gute Nacht gesagt und irgendwie habe ich angefangen für die Familie zu beten. Ich gesagt, Herr, erreicht die, da ist so wenig Liebe. Und es war krass, danach war der Zorn weg. Und da habe ich kapiert irgendwie, liebe deine Feinde. Ich muss denen gar nicht unbedingt physisch dienen, das kann auch bedeuten, dass ich ihnen geistlich diene. Und dass ich Jesus in ihre Mitte bete. Für Situationen bete, dass wir Jesus hören. So Situationen bete, wo ich Licht sehen kann. Situationen bete, wo ich diese Fesseln von Satan lösen darf, vielleicht mit Autorität. Von oben. Was wir müssen, die Menschen zu Gott bringen. Auch die, die uns verletzen. Uns macht es frei. Und das ist wichtig. Auch wenn er sie nicht frei machen kann, weil sie nicht wollen, sind wir doch frei und haben wieder Frieden und Freude. Ne? Und wir müssen rein sein und wir müssen in der Liebe sein. Deswegen sagt Jesus, es geht nur um Liebe. Das ist das Gesetz, das alles erfüllt. Ne? Halt dich fern von Wut und Bitterkeit und Zorn, ne, falschen Zorn auf Menschen bezogen. So, halt dich fern davon, sagt Paulus. Das hat nichts mehr zu tun in unserem geistlichen Leben, in unserem Herzen. Friede, Freude, Eierkuchen, das soll da rein. Ne? Eine Menge Eierkuchen, so im Bauch. Aber all das andere ist von der Welt, all das andere ist von Satan, all das andere ist von dem, der alle verführt. Und dazwischen, zwischen seinen Feind zu Gott bringen und sein Erkennen von dieser Ungerechtigkeit und auch von seiner Not innerlich so, oh Herr, rächt das, so, bring diese Ungerechtigkeit raus, weil die gegen dich sind. Das sagt dann Vers 8. Er sagt so, du vertilgst die Lügner, die Blutgierigen, die Falschen, verabscheut der Herr. Ne? Aber dann sagt er, ich aber darf durch deine große Gnade eingehen in dein Haus. David kommt demütig. Er weiß, dass er dazugehören würde und dass es nur Gnade ist. Ich bin ein Sünder, sagt Paulus. Ich bin der größte Sünder von allen, sagt Paulus. Ja. So. Aber das ist doch seine große Gnade, dass wir zu seinem Haus kommen dürfen. Das ist doch seine große Gnade, dass wir gerecht sind vor ihm. Das ist doch seine Gnade, dass wir Vergebung kriegen immer wieder. Ja. Und David ist sich das bewusst und er kommt da demütig. Ja. Ich aber darf durch deine große Gnade eingehen in dein Haus und ich will anbeten, zu deinem heiligen Tempel gewandt, in Ehrfurcht vor dir. Ja. Also David war nicht so ein Hypercharismatischer, der so rumgesprungen ist, so wie ein Blöder, ne? So ein, und irgendwie so ein, alles ein Gefühl reingebracht hat und so, ne? So eine Gefühls, ne? Die Leute irgendwie zu manipulieren, so mit irgendwelchen tollen Dingen, die Menschen so machen können. So, wenn er zu Gott kam, dann kam er mit einem Herzen, das gebrochen war und demütig, und dann stand er da und hat angebetet, und zwar in Ehrfurcht. So, als kleiner Mann, so vor einem riesengroßen Gott. Ne? So, in Wahrheit. So, ist wichtig. Viel wichtiger als, ja, sich zu fühlen, als ob man schwebt. So, Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit. Und das ist doch auch schön, oder? Er steht vor Gott und er sagt, in Ehrfurcht, ne? So, du bist der, der du bist. Und er sagt, leite du mich. Er ist König, er muss sein Volk leiten. 2,5 Millionen oder mehr. Ne? Er muss diese Kriege kämpfen. Er ist der Anführer, der vorne an der Spitze ist. Und alle gucken hinter ihn und sagen, David, der Gesalbte Gottes. Ne? So, das sind der Auserwählte. So, alle Menschen gucken auf ihn, aber er guckt auf Gott. Und er sagt, Herr, ich muss leiten. Also musst du mich leiten. Ne? Leite mich. Leite mich in deiner Gerechtigkeit, weil ich bin ungerecht. Aber du bist gerecht. Und du machst mich gerecht. Leite mich in deiner Gerechtigkeit um meine Feinde willen. Ebne deinen Weg vor mir. Und das ist doch auch schön, oder? Ebne nicht meinen Weg. Herr, ich habe das und das vor, segne es. Wenn nicht, mach die Tür zu. Herr, ich fühle mich so, also werde ich das jetzt machen. Ne? Manchmal sagt man es gar nicht Gott, sondern man sagt es seinen Brüdern und Schwestern. Hey, ich habe das jetzt so im Herzen, ich mache das jetzt. So. Und wenn es nicht klappt, oh ja, war nicht Gottes Wille. Ne? Ist egal, wie viel Energie man da reingesteckt hat oder Finanzen oder Menschen von der Gemeinde, die eigentlich woanders hätten dienen sollen. Ne? So. Das sind. Aber David war nicht so. David hat gesagt, leite du mich, leite mich in deiner Gnade, in deiner Gerechtigkeit, so, ne, und ebne deinen Weg vor mir. Vater, ich möchte, dass du mir zeigst, wo ich lang gehen soll, und ich werde dir folgen. Jesus war Jesus, Jesus war Gott, und trotzdem hat er nicht seinen Weg erwählt. Wenn dieser Kelch, dann gib mir anderen. Ne? So, aber dein Wille, dein Weg. Schritt für Schritt. Und ich werde dich suchen und ich werde dir folgen. Ne, und dann kommt wieder das Strafdings und dann geht's weiter in Vers 12. Aber alle werden sich freuen, die auf dich vertrauen. Ne? Ist so schön, oder? Freude. Ewiglich werden sie jubeln. Huhu! total begeistert, ne? So ein, das ist ein Siegesjubeln, das ist ein Freudejubeln, so ein, ne? Das ist nicht einfach nur so ein deutsches Jubeln, so ein, oder so ein, sondern das ist ein begeistertes, wow, so ein, ne? So ein energiegeladenes Jubeln, so ein, ewig werden wir uns freuen, begeistert sein, so ein, denn du wirst sie beschirmen, ne? Wir können dann auch total ruhig und entspannt sein, wenn dieses Zorngericht endlich kommt. Warum? Weil wir beschirmt sind mit Frieden. Weil da Gott ist. Und er lässt nichts Böses mehr zu. So, ne? Deswegen können wir uns freuen und deswegen können wir jubeln. Und deswegen sind alle Versuchungen und Anfechtungen, die uns hier passieren, nur kurz. Ne? Und alle nur bemessen. So. Gucke auf das, was kommt. Das ist so wichtig. Und fröhlich werden sein in dir, die deinen Namen lieben. Fröhlich sind nicht die, die in deinen Namen dienen. Fröhlich sind nicht die, die in deinen Namen weissagen. Fröhlich sind nicht die, die in deinen Namen irgendwas Tolles tun. Ne? Sondern fröhlich sind die, deinen Namen lieben. So wie Martha, nee, Maria. Ne? Oh Jesus. Ja, du hast den besseren Teil erwählt. Ne? Du wolltest mit mir zusammen sein. Maria beobachtest du und du weißt so, wenn sie gehört hat, Jesus kommt. Jesus? Jesus? Ne? So ein, und tschum, war sie da. Ne? Petrus war so. Wie? Jesus ist da? Das ist Jesus? Ne? Springt, schwimmt. Hey Jesus. Ne? So ein, Jesus ist auf dem Wasser. Oh, ein Geist. Ne, ich bin's. Oh, ich komm mit. Und läuft auf dem Wasser. Ne? Wer seinen Namen liebt, und das ist doch, oder? Wer in seinen Namen redet, im Namen Jesu Christi befehle ich dir. Ne? Das ist sein Name. Das ist er. Ne? Was ist denn Jesu Christi? Gott, der Messias, der mich rettet. Jesus Christus. Gottes Rettung und Messias, Christus. Der Erlöser. Gott, der Erlöser, der mich rettet. Sein Name, den er uns gegeben hat. Und das ist der Name, den wir anrufen. Und das ist der Name, wenn wir vor jemand stehen und Dämonen austreiben müssen. Oder Heilung haben. Oder Weissagen. Oder von ihm zeugen und erzählen. Dann ist es der Name, den wir verkündigen. Gott, dein Schöpfer, ist dein Erlöser. Und er ist gestorben, damit du Rettung hast. Und wenn du das willst, nimm ihn an und du bist errettet. Dann ist er dein Gott. Und dann ist er dein Erlöser. Und dann bist du ein Geretteter. Ne? So. Das ist der Name, den wir anrufen. Und fröhlich werden sein in dir, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest den Gerechten. Das ist so schön, oder? Ich meine, ich bin gerecht in Jesus, aber ich weiß, ich kann ungerecht leben und Gott mag das nicht. Und ich weiß auch, der Heilige Geist mag das nicht. Der zwickt mich sofort an und sagt so, hey, das passt mir nicht. Und wenn ich nicht hören möchte, weil ich im Fleisch bin, dann zwickt er mich immer wieder. Und sagt so, hey Stefan, nee, so läuft es nicht. Bis mir ungemütlich wird. Und ich einfach nicht mehr kann. Und ich sage, ja, du hast recht. Das ist doch gar nicht wert. Aber glückselig. Glückselig sind die, gesegnet sind die, so die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und das ist genauso wichtig wie in unserem Gebet. Wir müssen einen heiligen Wandel haben, damit wir natürlich erhört werden. Wenn du von neuem geboren bist, aber du überhaupt nicht mit Gott zusammen sein willst und lebst wie eine Sau, ne? Wie ein unreines Tier, lebst wie ein Gottloser, der Gott nicht kennt, so ein, wenn es dir egal ist, immer wieder zu sündigen und du denkst, ah ja, tut mir leid und weiter geht's. Ne? So ein, morgen mache ich es eh wieder. So ein, ne? Dann so kann man doch nicht vor Gott kommen. Ne? So. Und ich bin dankbar dafür, dass Gott uns züchtigt dann. Ne? Auf die Art, wie wir das brauchen, das zu verstehen. Und wieder weich werden und gebrochen zu ihm kommen und sagen, nee, ich brauche nur dich. Und ich will auch mehr von dir. Und ich will es wieder genießen mit dir. Ne? Und ich kenne die Zeiten, wenn ich im Fleisch bin und zu viel Ablenkung habe von der Welt und mich zu viel falschen Sachen hingebe. Ne? Und einfach da zu viel Zeug ist, so ein, ob es sei es hingestellt, ob es jetzt schlecht oder gut ist. Ne? Aber wenn einfach zu viel Zeug da ist, mit dem ich mich beschäftige, so dann sind meine Gebete weniger und kälter und ich genieße es weniger und weniger, mit Gott wirklich intim zu sein. Und ich habe keine Geduld und keine Ruhe mehr in mir zu hören, weil ich nämlich gleich wieder weiterspielen möchte mit meinen Interessen, mit meinen Ablenkungen. Da ist kein Platz für Gott. Und ich merke das. Ich will auch gar keinen Platz machen für Gott dann. Bis zu dem Punkt, wo ich merke, hallo, 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 hallo. Wo ich mich so allein fühle, so, wo ich merke so, oh, wo ist denn Gott hin? Kennt ihr das? Du machst dein Ding, du läufst, denkst, alles ist gut, und irgendwie stehst du auf einmal da und denkst so, oh Mensch, eigentlich habe ich ja schon lange nicht mehr von Gott gehört. Ne? So. Und wo du dann anfängst, ihn wieder zu suchen. Für manche, die ich kenne, hat das jahrelang gedauert, bis wir wieder ihren Weg zurückgefunden haben. So. Vers 13. Denn du, Herr, segnest den Gerechten und umgibst ihn mit Gnade. Das ist doch schön, oder? So. Gottes Geschenk umgibt uns. Das, was wir nicht verdient haben, und trotzdem ist es da. Wie mit einem Schild. Und das ist es doch, oder? Jesus ist doch unser Schild. Unsere Gerechtigkeit. Das Schild des Glaubens. Was ist unser Glaube? Dass Gott, der Erlöser, uns errettet hat. Mit seinem Blut. Und wir jetzt sein sind. Jesus Christus ist unser Schild. Seine Gnade, Gottes, Vaters Gnade, ist unser Schild. Das ist doch seine Liebe, die hier Fleisch geworden ist zu uns. Seine Liebe, weil er unseren Namen so liebt. Das muss man sich mal überlegen, oder? Dass unsere Namen im Buch der Ewigkeit sind, im Buch des Lebens. Jeder mit eigenen Namen. Ne? Gott liebt uns. Und Gott möchte diese Gemeinschaft. Und Gott schmerzt es und Gott tut's weh, wenn wir ihn meiden. Ne? Und ich weiß, dass es so ist, weil mir geht es genauso, wenn das meiner Ehe so ist. Vater, ich liebe dich. Und ich will dich nicht vermissen, sondern ich will vor dir stehen und ich will dich suchen und es genießen mit dir. Vater, ich will dich komplett. Und ich danke dir, dass ich auch mit den Gefühlen, mit denen ich nicht klarkomme, zu dir kommen kann. So, mit all dem, was einen so schnell übermannt und wo man so schnell ins Fleisch kommen kann oder Menschen verletzt, so, oder Dummes macht oder Dummes sagt. So. Und trotzdem kann ich auch da ehrlich vor dich kommen und dir das geben, ja. Und ich bitte dich auch, dass du bald kommst, ja, und dass mit dieser Ungerechtigkeit hier aufhört, ja. Ja, aber wir haben noch einen Weg vor uns hier und so bitte lehre uns und ebne du deinen Weg vor uns. Begegne uns, rüste uns aus, also, gib uns deinen Geist, gib uns Visionen und deinen Plan. Ja, und sei da laut, Schritt für Schritt. Ja, würde mich freuen, wenn du nicht morgen aufwächst. So. Ich danke, dass du uns begegnen willst und jederzeit da bist. So. Und es tut mir so leid, dass ich nicht jederzeit da bin für dich. Ja. Weil ich einfach zu viel die Welt lieb. Oder zu viel mich lieb. So. Oder zu viel zu faul bin. So. Oder einfach zu lieblos. Ja. Ich danke dir, dass uns deine Gnade uns umschirmt und dass sie uns schützt, auch für uns selbst und dass, ja, dass du uns erlöst hast. Ja, du bist unser Gott jetzt. Wir sind dein Volk. Ja, und wenn wir dir nahen, dann wissen wir, dass du da bist und dass du laut bist und klar bist. Wenn ich zu dir schreie und zu dir rufe, dann weiß ich, dass du antwortest. Und ich bitte dich, dass du unsere Gebete erhörst, dass du, ja, uns immer tiefer bringst. Diese Beziehung der Anbetung, dass du uns immer mehr zeigst, was Anbetung bedeutet. Ja, dass wir Männer und Frauen Gottes werden, die ja, durchs Gebet getragen werden, durchs Gebet dienen. Dass unsere Gebete Pfeile sind und wir nachschauen, wo sie landen. So, dass wir ja, gezielt schießen, dass wir bereit sind zu schießen. Also bitte zeig uns jeder sein Herz, dass wir und bereit uns dann vor. Und ja, ich danke dir, dass du genau weißt, wie du mit uns reden kannst, dass wir gesund sind und gesund bleiben und ja, dir nahe bleiben. Und ich danke für David, dass er mutig war, seine Gebete aufzuschreiben. Für mich sind sie ein Segen und ich danke dir für das Geschenk. Weil ich weiß, dass es von dir kommt, jedes einzelne Wort. Ja, dass du es auch für mich aufgeschrieben hast. Ich danke dir dafür. Amen.